most faux fish.
Wo hat sich da jetzt das Gute versteckt? Ja, einfach, dass wir es probiert haben. Ja, nichts tun oder nicht versuchen ist auch keine Option. Ja, es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken. So viel Gutes, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder, so viel Gutes will entdeckt werden. Es ist ein sehr mutmachendes Lied, finde ich, wenn auch die Melodieführung nicht so ganz einfach ist. Und ich finde auch die Instrumentierung ist, lädt eher ein, den Faden zu verlieren, aber macht ja nichts. Das ist ja manchmal so, wenn man auf der Suche nach dem Guten ist, dann verliert man den Faden. Ich möchte dieses Lied aber tatsächlich als Sprungbrett nehmen, um ein bisschen tiefer nachzudenken. Nochmal über die Jahreslosung 2025, über die kann man ja nicht nur einmal sprechen. Und ich möchte heute eben genau das versuchen, ein wenig zu beleuchten. Was ist das, das Gute? Was ist das Gute? Prüfet alles und behaltet das Gute. 1. Thessalonicher 5, 21, eben diese Jahreslosung in diesem Jahr. Prüfen ist ja auch entdecken, so wie wir es gerade gesungen haben. Also alles entdecken. Alles Mögliche entdecken, manches entdeckt man zufällig und manches entdeckt man, weil man danach gesucht hat. Und immer wieder, wenn wir ja so Dinge haben und wenn wir so Dinge in der Hand haben oder vor uns haben oder Meinungen oder jetzt auch gerade in dieser Zeit, wo es darum geht zu prüfen, wen man wählt, man hält so seine Prüfungssensoren dran. Ja, jeder hat so Prüfungssensoren. Verstand, unsere Sinne, Erfahrungen. Neugier, manche sind sehr neugierig, manche sind aber auch eher skeptisch und da kommt sehr vieles zusammen. Wir haben viele Antennen für das, was uns begegnet. Das ist so wie mit dieser Lupe. Ja, wenn ich jetzt diese sehr schöne, wie ich finde jedenfalls, getöpferte Tasse nehme und so mit der Lupe betrachte, dann merke ich tatsächlich, und das stimmt, diese Tasse hat einen Sprung. Sieht man so nicht, ist auch übrigens verwendbar, ich benutze die fast täglich. Aber bei genauem Hinsehen, wenn ich sie prüfe, sie hat einen Sprung. Und wenn ich sie im Laden jetzt hätte, neben 5 anderen, gleiches Design, würde ich wahrscheinlich die ohne Sprung wählen. Prüft alles und nehmt die Tasse ohne Sprung. Selbstverständlich. Oder aber, ich würde ganz bewusst die mit dem Sprung nehmen. Jetzt sagen natürlich die Schwaben, ja, die wird mir verbilligt verkauft. Ja, die kostet nur die Hälfte, weil sie einen Sprung hat. Na, vielleicht nehme ich sie einfach für den gleichen Preis trotzdem, obwohl sie einen Sprung hat, weil ich sage, die ist ja doch trotzdem noch gut. Das ist kein Ausschuss. Und irgendwie ist diese Tasse ja auch ein bisschen wie ich. Auch ein bisschen Sprung in der Schüssel und manchmal nicht alle Tassen im Schrank. Und dann ist es ja gar nicht schlecht, man hat so eine Tasse, die man täglich benutzt, die einen täglich auch so ein bisschen daran erinnert, so perfekt bin ich tatsächlich nicht. Naja, damit sind wir aber bei allem Banalen hier, bei einer nicht ganz unwichtigen Frage, nämlich der Anschauung, was eigentlich gut ist. Denn zu prüfen ist natürlich das eine. Zu wissen, was gut ist und ob das Gute überhaupt da ist, ob es das gibt, das ist ja eine ganz andere Frage. Also gibt es das Gute überhaupt oder ist nicht alles eine Frage der Anschauung? Also ist das Gute die heile Tasse ohne Sprung oder ist das Gute auch die kaputte Tasse mit Sprung? Je nachdem, könnte man sagen. Manchmal ist es so, wenn man sich so ein bisschen in die Leben von Leuten versetzt, da merkt man, wie unterschiedlich die Anschauungen sind. Frag mal einen Drogendealer, ob Drogen gut sind. Für seinen Geldbeutel sind die natürlich gut. Alles andere ist ihm egal. Ob da Leute dran sterben oder süchtig werden, egal. Frag mal einen TikTok-User, der kleine Filmchen von der AfD schaut und sie gut findet, ob er auch alle Fakten gecheckt hat. Den Wahrheitsgehalt, womöglich auch die allgemeinen ethischen Richtlinien wie Menschenwürde. Der TikTok-User würde vielleicht sagen, was willst du denn? Ist doch gut, ist doch interessant, ist doch gut, sich zu informieren. Und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Welches Gute behalten Menschen? Welches Gute behalten wir? Es gibt 1500, 150.000, 1,5 Millionen Maßstäbe und Einschätzungen. Es gibt Vorlieben, selbstverständlich. Es gibt Überzeugungen. Viele sagen auch, es gibt halt viele Geschmäcker. Ja, der Geschmack ist unterschiedlich. Klar, kulturelle Prägungen, Verhaltenswissen, Glaubensstile, Lebensstile. Es gibt verantwortungsbewusste Menschen, die essen wenig Fleisch, die essen gar kein Fleisch, die essen gar nichts Tierisches, die sagen, das tut mir gut. Das tut auch den Tieren gut. Das ist etwas Gutes, was ich für mich festhalte. Nach dem Matthäusevangelium, Kapitel 19, wir haben das gerade gehört, tritt einer an Jesus heran und fragt nach dem Guten. Fragt aber nicht nur nach dem Guten so ganz normal im Leben, sondern er fragt, wie kann dieses Gute auch dazu führen, dass ich das ewige Leben ererbe? Und siehe, da trat einer zu Jesus und sagt, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Und dann zählt Jesus, wir haben es vielleicht noch im Ohr, ja einige Gebote auf und es wird deutlich, es geht um das Tun. Es geht um das Tun der Gebote. Das ist übrigens, wie ich finde, ein ganz interessanter Ping-Pong-Effekt bei dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Im Refrain geht es darum, das Gute zu entdecken. Ja, so nach dem Motto, schau doch mal in die Natur. Schau doch mal, jede Blume, ist das nicht ein Geschenk? Ist das nicht gut? Jeder Sonnenaufgang, ist das nicht schön? Ist das nicht gut? Ist es nicht schön, dass wir rausgehen können? Es ist gut, wenn du im Wald spazieren gehst. Es ist gut, wenn du an die frische Luft gehst. Es ist gut, wenn wir überhaupt einmal diese Dinge im Kleinen auch betrachten und die großen Dinge. Es ist alles wunderbar. Es gibt also Millionen Dinge, so viel Gutes. Hilf uns, hilf den anderen, hilf dir selbst, dass wir das alles entdecken. Das ist der Refrain dieses Liedes. Und dann, jede Strophe nimmt in kurzen Stichworten einige biblische Texte auf, in denen es immer darum geht, etwas zu tun. Am Anfang habe ich gedacht, das beißt sich, das passt auch irgendwie nicht zusammen, ist unlogisch. Aber eigentlich geht es bei diesen konkreten Strophen, die natürlich immer noch nicht sehr konkret sind, aber sie weisen doch auf das Tun hin, es geht immer darum, sich zu fragen, wenn ich das Gute entdecke, tue ich es auch. Was kann ich denn tun, damit es das Gute überhaupt gibt? Was kann ich tun, damit das Gute überhaupt Gestalt annimmt? Und lasse ich mich auch fragen, hinterfragen, was sind deine Maßstäbe? Und genau das tut Jesus ja mit diesem Mann. Der wird immer der reiche Jüngling genannt. Er stellt die Maßstäbe dieses Menschen in Frage. Er stellt im Grunde meinen, wo habe ich sie? Hier? Meinen Lupenblick in Frage. Also, wenn ich mit meinen Antennen auf irgendwas draufschaue, wenn ich so prüfe, wenn ich mein Leben unter das Prüfinstrument lege, mit meinen vielen Antennen, was ist mein Prüfblick? Was sind deine Maßstäbe? Wie ist es mit deinen Argusaugen? Aber auch, wie ist es mit deiner Nachlässigkeit? Mit deinen Egalhaltungen? Ja, so mit, wie ist es mit deinem Wegschauen? Wegschauen ist auch eine Art der Prüfung, nämlich die Nichtprüfung. Da ist es ganz einfach so, ist mir egal, ich gucke nicht hin. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was da mit meinem Nachbarn ist oder mit dem Klima, was weiß ich. Man sieht doch auch gar nichts. Ja, ist eigentlich relativ egal, noch geht es uns gut, nach mir die Sintflut. Ist auch eine Art von Prüfung, halt eine schlechte. Und die Konsequenzen wird man nachher tragen müssen. Jesus fragt nun, Willst du dich von Gott, dem Alleinguten, willst du dich von ihm in Frage stellen lassen, mit deinen Maßstäben? Und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ich habe mir auch im Vorfeld dieser Predigt so gedacht, ah, du bist halt schon ziemlich moralisch. Ja, aber Jesus ist auch moralisch. Also lassen wir es einfach mal über uns ergehen. Stellen wir uns ein bisschen in Frage. Oder ist es halt doch so, dass wir uns eigentlich selber sagen, was gut ist? Wir sagen uns das selber, weil unsere Maßstäbe schon gelten und die sind auch schon in Ordnung. Menschen wie wir schauen immer wieder auch in die Bibel, um gute Maßstäbe für das eigene Leben daraus zu lesen. Und wir finden ja in der Bergpredigt die sogenannte goldene Regel, auch bei Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das ganze Gesetz und die Lehre aller Propheten. Diese goldene Regel ist ja tatsächlich auch in die Religionsgeschichte und in die Philosophiegeschichte eingegangen. Sie wurde hin und her gedreht, gibt es auch in allen möglichen Kulturen in irgendeiner Form. Es gibt ja auch diesen sogenannten kantischen, kategorischen Imperativ, kennen wir alle, auch wenn wir ihn eigentlich immer wieder mal vergessen. Ist ganz einfach, der macht uns darauf aufmerksam, dass wir doch bitte unser eigenes Handeln darauf überprüfen sollen, ob dieses Handlungsmuster, was wir selber haben, ob das auch für die Allgemeinheit gelten könnte. Also wenn du sagst, etwas ist für dich gut, ist das auch für alle gut. Kanntest du das sagen? Damit wird vielleicht klar, wenn ich zum Beispiel sage, also 2 Flaschen Wein am Tag, das tut mir gut, finde ich auch völlig in Ordnung, dann ist das Alkoholismus, ja, und nichts Gutes. Kann ich für mich meinetwegen gut finden, wenn ich allein für mich verantwortlich bin, aber eine ganze Gesellschaft sollte das nicht übernehmen. Obwohl sie es schon lange übernommen hat übrigens, ja. Alkohol, Droge Nummer 1 in unserer Gesellschaft und vieles davon, was an Maßstäben jeder so für sich persönlich hat, ist eingesickert und damit haben wir nicht nur bei uns dieses riesige Problem. Sollte ich also so eine Ansicht haben mit dem Wein oder mit irgendwas anderem ähnlicher Art, ich sollte es, wenn ich es schon für mich als gut erachte, was es nicht ist, sollte ich bitte nicht sagen, ach, das sollen doch oder können doch alle so machen. Das wäre dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant eben nicht nachgekommen. Jetzt könnten wir tausendfach, millionenfach persönliche, große und kleine Beispiele nennen, wo Menschen etwas gut finden, aber es ist nicht gut. Und es ist auch nicht für alle gut. Es ist auch, wenn eine größere Gruppe das gut findet, nicht automatisch für alle gut. Ich habe mal gedacht, so auf der politischen Ebene, frag mal die Uiguren in China, ob sie Chinas Minderheitenpolitik gut finden. Nein, natürlich nicht. Es wird ihnen übergestülpt. Und sie haben das jetzt in irgendeiner Form zu ertragen, weil der chinesische Staats- und Machtapparat sagt, das ist richtig so. Aber es ist natürlich nicht richtig. Und was die Chaos-Machthaber unserer Tage so gut finden, stürzt die Welt natürlich mehr und mehr ins Verderben. Das wissen wir. Das bedeutet, diese Maßstäbe, die jemand gut findet, das kann sein, dass das eben für viele, viele andere überhaupt nicht gut ist. Aber kehren wir zurück auf unsere kleine Bühne, zurück zu Jesus, der fordert, das Gute zu tun und Gottes Geist als Maßstab zu nehmen. Oder kehren wir zurück zu unserem Lied, dem wurde uns ja gerade zugesungen, damit wurden wir auch aufgefordert, entdecke das Gute, entdecke es, indem du es tust. Also entdecke das Gute, indem du das tust. Und du wirst dann, wenn du es entdeckt hast, merken, was es ist. Wir kennen wahrscheinlich alle dieses fast sprichwörtliche Zitat von Erich Kästner. Ja, wenn ich jetzt fragen würde, welches ist das? Wahrscheinlich 10 Leute aus der Pistole geschossen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 1950 hat er dieses kleine Epigramm unter dem Titel Moral geschrieben. Jetzt bin ich wieder bei der moralischen Sache heute Morgen. Erich Kästner hat diesen berühmten Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, in einer speziellen Art geschrieben. Er hat nämlich bewusst einen Punkt dazwischen gesetzt. Also, es gibt nichts Gutes, Punkt, außer man tut es. Damit meint er zuallererst, und das finde ich hochinteressant, Leute, es gibt gar nichts Gutes, Punkt. Es gibt nichts Gutes. Also das Gute an sich gibt es nicht. Genauso wenig, wie es Gerechtigkeit gibt oder Freiheit gibt. Oder wenn ich an die Werte unserer Gemeinde denke, es gibt sie nicht. Ja? Das ist nicht greifbar. Das ist nicht einfach da, das Gute. Und selbst wenn wir von einem gerechten Gott sprechen oder dass allein er der Gute ist, dann hat das tatsächlich erst einen Wert, wenn es Menschen gibt, die dieses Gute auch tun. Erst dann. Wenn es gerechte Menschen gibt, gibt es auch Gerechtigkeit. Es gibt keinen gerechten Menschen, außer dass er sich gerecht verhält, außer dass er es tut. Erst wenn die Frucht der Gerechtigkeit bei dir gewachsen ist, kannst du sagen, du bist ein gerechter Mensch. Erst wenn du Frieden bringst, gibt es den Frieden überhaupt. Vorher gibt es ihn nicht. Es gibt nirgendwo Frieden, wenn es nicht Menschen gibt, die diesen Frieden in irgendeiner Form machen. Der kann in Papieren stehen, in irgendwelchen Verträgen oder sonst wie. Der ist das Papier nicht wert, wenn es nicht Menschen gibt, die diesen Frieden auch wirklich tatsächlich machen. Vorher gibt es keinen Frieden. Es gibt das Gute nicht, bevor wir es nicht machen. Und da sind wir wieder mittendrin in der Bibel und das finde ich so schön, dass wir uns da immer wieder finden, in diesem Wort Gottes uns finden. Und da schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus an die Galater, ihr wisst doch die Frucht des Geistes, ja, das wisst ihr doch, das ist doch Liebe und Freude und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung, gegen all das gibt es überhaupt kein Gesetz. Und er meint ja, der Apostel Paulus, tut etwas davon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch sagen würde, Leute, wenn ich das euch so schreibe, das ist alles sehr schillernd. Freude, ja, Freundlichkeit. Wir können sagen, wir wollen hier alle freundlich sein, aber wenn wir es nicht konkret sind, macht das alles keinen Sinn. Wir haben diesen Werteprozess in unserer Gemeinde jetzt über viele Jahre und wir sagen immer wieder, wir wollen diese Werte hochhalten, wir wollen sie warm halten. Wie hält man sie warm? Indem man das tut, beherzigt, in die Tat umsetzt, alltäglich werden lässt. Nur dann werden diese Dinge lebendig. Also zum Beispiel Geduld, ja, eine Frucht des Geistes, übt Geduld. Und letztens habe ich hier neben jemandem gesessen und der hat zu mir gesagt, gell, du bist ungeduldig. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gedacht, ja, ja, tatsächlich, ich bin ungeduldig und ich weiß das. Und ich muss immer wieder üben. Aber wenn ich es nicht übe, kommt die Geduld nicht in die Welt. Dann werde ich alles mit Ungeduld behandeln und das ist nicht gut. Es ist schon mal viel, sich selber zu prüfen und auch zu merken, wo habe ich nicht alle Tassen im Schrank? Wo habe ich den Sprung in der Schüssel? Wo ist das, wo etwas nicht so ist, wie es hilfreich ist? Letztens gab es mal eine Diskussion im theologischen Bereich, hier in einer Absprache-Runde. Da ging es darum, wie man gewisse Dinge geistlich oder auch biblisch sehen kann. Und dann haben sich Leute überlegt, machen wir da mit oder machen wir da nicht mit? Und ich habe dann so für mich gedacht und habe es auch jemandem gesagt, Menschen guten Willens sollen mitmachen. Menschen guten Willens. Es kann ja sein, man ist unterschiedlicher Meinung. Es kann ja sein, man würde das vielleicht anders machen. Aber wenn du einen guten Willen hast, wenn du ein Mensch guten Willens bist, dann bist du bereit, auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Natürlich hat das Grenzen, das wissen wir. Aber es gibt vielleicht dann auch keine Menschen guten Willens, die da zusammenarbeiten wollen. Dann müssen es halt die tun, die diesen guten Willen noch haben. Paulus spricht das alles an. Er spricht von den Früchten des Geistes. Wenn man das so liest, merkt man aber auch, das sind Sachen, die hat er zu der Gemeinde damals gesagt. Wir würden heute vielleicht noch ganz andere Früchte des Geistes aufzählen. wo wir sagen würden, aber das ist auch gut, das ist auch gut. Zum Beispiel den Widerspruch, ist auch eine Frucht des Geistes, dass man nicht einfach alles so hinnimmt, dass man nicht alles schluckt. Die Frucht des Geistes ist ja auch prophetisch. Also sie ist überraschend, sie ist auch manchmal widerspenstig, sie ist auch manchmal unbequem. Gibt es eigentlich den Geist des Unbequemen? Ich glaube ja, dass es Leute so juckt und sagt, hey, das geht so nicht, wir müssen das anders machen. Und sie werden dann unbequem und dann sagen sie, ich möchte da nochmal eine Runde drehen oder wir müssen das auch nochmal ganz anders sehen. Und die anderen sagen, oh, lass mich doch in Ruhe. Ja, kratzbürstig daherkommen und dennoch in Liebe. Brauchen wir auch. Ich habe in dieser Woche, ich komme jetzt bald zum Schluss, eine Dokumentation gehört über die Rockband Tonsteine Scherben. Vielleicht kennt die noch jemand. 1969 kam das Lied raus, Macht kaputt, was euch kaputt macht. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Kaputt machen hört sich in christlichen Ohren nicht gut an, oder? Sollte ich solche Slogans also nach Prüfung besser aussortieren? Oder kann ich sie prüfen und fragen, was gemeint ist? Damals die Ungerechtigkeiten, die Studenten zum Beispiel, die Studentinnenbewegungen damals auch ausgemacht haben. Kann ich das prüfen? Hausbesetzerszene damals, das waren ja keine schlechten Menschen. Die hatten ja Gründe für irgendetwas. Prüfen und das Gute behalten, nicht kaputt machen mit Gewalt und Krieg, selbstverständlich nicht, aber doch auch zu prüfen, wo muss ich etwas wegwerfen, was mich und andere zerstört. Und für diese Prüfung braucht es Weisheit. Wir brauchen überhaupt viel Weisheit, um das Gute in dieser Welt zu entdecken. Das Gute ist nicht einfach, aber Jesus fordert unmissverständlich dazu auf. Für ihn ist es das ewige Leben, das Gute zu entdecken und zu tun. Das Reich Gottes in dir und in mir soll entdeckt werden. Ich schließe mit dem genialen Samariterschluss, den Jesus ja gesagt hat und den wir auch alle kennen. Was meinst du, fragt Jesus, wer hat dem Überfallenen als Mitmensch gesehen und an ihm gehandelt? Wer hat an dem Gefallenen als Mitmensch, als Nächsten gehandelt? Und der Gefragte, der, der ihm geholfen hat, oder? Jesus erwiderte, wenn du meinst, dass das stimmt, dann geh und mach es ebenso. So endet Jesus. Es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Amen.